mag es ja nicht, wenn ein Gottesdienst oder eine Predigt mit einem Witz beginnt, aber das Wort Witz kommt immerhin von Weisheit sprachlich und deswegen wage ich das auf dem Hintergrund der wunderbaren Bibellese, die wir eben gehört haben, über die Jünger, die so gern rechts oder links von Gott sitzen wollten. Es gibt so einen Witz, der erzählt wird, mit drei der mächtigsten Politiker. Ich nenne keine Namen, das kann sich selber jeder ausdenken, aber sie kommen jedenfalls alle drei vor Gott. Und der eine der drei sagt, Herr Gott, lässt du mich zur Linken deiner Majestät sitzen? Der zweite sagt, Herr Gott, lässt du mich zur Rechten deiner Majestät sitzen? Und der dritte, nun kann sich jeder aussuchen, wer das ist, der dritte sagte, Gott, du sitzt auf meinem Platz. So ist der Mensch. So sind viele Herrschenden. Tatsächlich, keine Witz, sondern Weisheit, so ist es. Abrahams Geschichte mit Isaak, Kapitel 22. Abraham sprach Gott, denn er sagte, hier bin ich. Und Gott sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak, spaltete das Holz zum Brandopfer. Er machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem Gott ihm gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe, wir wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und die beiden gingen miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater, mein Vater. Und er sagte, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, hier ist Feuer und Holz, wo aber das Schaf zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und sie gingen beide miteinander weiter. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar, legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und er reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachte. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und der Engel sprach, leg deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin, nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Was eine dramatische Geschichte. Mein Thema heute, es geht um Begriffe. Das Thema Gericht, Gnade, Segen, man könnte auch vier Begriffe nehmen, Liebe. Aber Liebe, Doppelpunkt, denn die Liebe Gottes äußert sich, die Liebe Gottes wohlgemerkt, äußert sich in diesem Text, in dieser Geschichte, in Gericht, Gnade und Segen. Das müssen wir verstanden haben. Die Liebe Gottes äußert sich in Gericht, Gnade und Segen. Und natürlich zweifle ich nicht an dieser Geschichte, aber sie ist auch ein Gleichnis. Natürlich, das heißt, und wir haben sicherlich schon dutzende Predigtreihen gehört und merken, wie vielfältig dieser Text ist. Es ist auch ein Gleichnis. Jesus sagte ja mal, oder die Bibel sagt über Jesus, er predigte überhaupt nicht, ohne Gleichnisse zu benutzen. Also sprich, die ganze Bibel ist eigentlich voll von Gleichnissen, die man auszudeuten hat, hoffentlich durch die Führung des Heiligen Geistes. Gericht, Gnade, Segen, oder? Liebe, Doppelpunkt, in dieser Geschichte Gericht, Gnade, Segen in einem Gleichnis, das wir verstehen lernen wollen. Also was sagt die Geschichte? Die sagt auf alle Fälle, auf alle Mal, Gott ist offensichtlich weder harmlos noch ohne weiteres zu durchschauen. Gott ist weder harmlos noch leicht zu durchschauen. Oder man könnte auch sagen, Gott ist mitunter eine Zumutung. Also wir sind in unserer Nachkriegskultur dermaßen gewohnt, alles so smooth zu machen, so glatt, so Windkanal gestylt. Auch Gott wird im Grunde, man kann trotzdem sagen, wir glauben an den Gott der Bibel, aber er wird dann so gestylt, dass er ganz prima passt. Aber Gott ist weder harmlos noch durchschaubar. Gott ist eine Zumutung. Nicht immer, aber durchaus auch immer mal wieder. Ich würde mal so sagen, in diesem Gleichnis sind diese, in dieser Geschichte sind diese drei Phänomene, Gericht, Gnade, Segen, diese drei Komponenten. Und mit diesen drei Komponenten ist es möglich, eine Vielfalt von theologischen Perspektiven herzustellen, so wie man aus, wie viele Farben gibt es? Drei. Es gibt nur drei Farben. Und aus diesen drei Farben kann man 1.200.000 verschiedene Nuancen herstellen. Drei Farben, ich finde das eine der genialsten Schöpfungsakte Gottes. Der nimmt drei Farben und alles, jede Nuancierung, 1,2 Millionen Nuancierungen von Farben, grün ist leider auch nur eine Mischung sozusagen, aus drei Farben kann man alles machen, was Farbe ist. Also gelb, blau, rot, wer es wissen will, das sind die Grundfarben, aus denen alles entsteht. Aus diesen drei Farben, und ich kann mir es heute noch nicht vorstellen, das geht nicht in meinen Kopf rein, aus diesen drei Farben kannst du Weiß herstellen, wie geht denn sowas? Und aus diesen drei Farben, es sind dieselben drei Farben, kannst du Schwarz herstellen. Also ich stehe immer noch fassungslos vor diesem Phänomen, verstehe ich überhaupt nicht. Ich meine, dass man so ein Braungemisch oder wie auch immer, das würde ich verstehen, aber dass man aus diesen drei Grundfarben, wo ein wunderbares Grün rauskommt, dass man strahlendes Weiß machen kann. Also eure Hauben, da sind drei Farben drin. Habt ihr noch gar nicht gemerkt, ne? Die Leute, die hier in Schwarz sind, das sind dieselben drei Farben, die hier auch bei den Hauben der Schwestern drin ist. Wahnsinn. Was will ich sagen? Aus diesen drei Komponenten Gericht, Gnade und Segen macht Gott eine Vielfalt von Nuancen, wo wir sehr aufpassen müssen, dass wir nicht denken, Gott ist immer so berechenbar, so beherrschbar, alles klar mit ihm. Gerade in der Jugendkultur nehme ich das allzu oft wahr. Drei Farben. Es ist einfach so, Gott, ich nenne es mal theologisch, es gibt einen theologischen Begriff, der heißt der Deus Relevatus, also der sich offenbarende, der sich erklärende Gott. Es gibt aber auch den sogenannten Deus Absconditus, den unfassbaren Gott, den fast dunklen Gott. Gleiche Farben, nicht wahr? Dunkel. Und dann gibt es noch den Deus Revelatio Partialis. Müsst ihr euch nicht merken. Das ist der halbwegs geoffenbarte Gott. Halbwegs, aber nicht ganz. Das heißt, manche Wahrheiten Gottes, die begreifen wir partiell, also zum Teil, und es bleibt trotzdem etwas unerklärlich und dunkel. Und wenn wir ehrlich sind, ist auch, wenn man mal länger mit Gott unterwegs ist, unsere Erfahrung so. Die Erfahrung der Kirchengeschichte ist schlicht so. Also der sich Offenbarende, der sich Verbergende, der Absconditus, und der sich halbwegs Offenbarende. Und wir denken oft, wenn Gott mal anfängt, sich mit etwas zu offenbaren, dann ist so alles klar, dann macht er keine halben Dinge. Doch, Gott macht halbe Dinge, weil die für ihn perfekt sind. Nur aus unserer Sicht sind die scheinbar nicht perfekt. Also sein Ratschluss, den er mit der Welt, mit seinem Volk hat, ist eine Mischung mit diesen drei Farben von Offenbarung, von verborgenem Ratschluss und von Halboffenbarung. Das lässt uns abhängig bleiben von Gott, weil eben nicht immer alles klar ist. Und ich glaube, Gott offenbart dem, der das will, oder der das will, offenbart immer gerade die richtige Mischung, die richtige Farbmischung von der Ausstrahlung, von der Wirklichkeit, von der Theologie Gottes. Isaak, Sohn der Verheißung. Isaak ist der absolut von Gott her wunderhaft Geschaffene. Das wäre einfach menschlich nicht mehr möglich gewesen. Also Isaak geht ganz auf Gott zurück. Und in Isaak offenbart sich nun eben diese drei Farben, Gericht, Gnade und Segen. Also diese Geschichte, die stößt uns doch auf. Wie kann das denn sein? Wie kann er das von Abraham einfordern? Das Gericht, das Gerücht über den Geschaffenen, den Gottgeschaffenen, wie geht das? Und dann die erlösende Gnade, Abraham. Tu es nicht. Du brauchst es nicht. Ich werde mir ein Opfer suchen. Tu es nicht. Und dann in dieser Geschichte ist schon drin, dass Gott, wie es Abraham verheißen hat, über die ganze Welt hin ein Segen entstehen wird. Gericht, dann am Widder, dem Widderbock, Gnade und dann Segen. Soweit die Theologie, also sage ich mal die eher bisschen theoretische Theologie. Aber es geht ja hier um Beziehung. Es geht hier um die Beziehung, gleichnishaft habe ich gesagt, es geht um die Beziehung Gottes zu seinem Menschen, den Gottgeschaffenen. Das sind wir ja, die ganz Gottgeschaffenen Menschen. Nein, keiner hat sich selber geschaffen. Gott in Beziehung zum Menschen. Das heißt, hinter jeder Theologie, wenn sie recht verstanden wird, steht immer eine Beziehungsfragestellung. So ist das mit Gott. Gott in Beziehung zum Menschen. Und was mir heute auf dem Herzen liegt, ist der Jammer des Vaters. Der Jammer des Vaters. Also wenn man selber Vater ist, dann hast du ein Gefühl dafür, wenn was ist mit den Kindern. Wir haben jetzt gerade im Gebet für Monate eine Familie begleitet aus einer meiner Gemeinden. Das hat mit 3 Jahren Krebs gekriegt. Was das heißt für Mutter und Vater, hier geht es um Vater, was das heißt. Dieser innere Jammer, diese Angst, diese Verzweiflung, dieses Ringen, dieses Kämpfen um diesen Jungen. Der Jammer Gottes um seine Schöpfung, um seine Menschheit. Denn er ist der Gerechte, der Heilige. Und Heiligkeit und Gerechtigkeit fordert Ausrichtung wieder, wenn etwas unausgerichtet ist. Und das ist Gericht. Also Gott kann nicht anders als Recht und Gerecht und Gerechtigkeit und Gericht. Alles dasselbe. Gott kann gar nicht anders, weil er ist, wie er ist. Sein Jammer, das aus der Liebe, haben wir vorhin gesagt, das ist die Grundkomponente, aus der Liebe Gerechtigkeit kommen muss, die in der Ungerechtigkeit zum Gericht führt. Ich bin mit vielen Leuten im Gespräch und merke immer wieder, das ist hauptsächlich eigentlich so die Haltung der Menschen, dass sie alles nicht so schlimm finden, vor allem was sie selber tun. Also wenn man auf die Gottesfrage zu sprechen kommt, da haben alle so den Eindruck, naja, man hat da mal gelogen, da mal ein bisschen Finanzamt betrogen und was weiß ich. Aber alles so schlimm ist es nicht und ich komme schon durch, wenn ich mal vor dem Richterstuhl Gottes stehe. Aber das heißt, dass sie machen sich alle ihre Gesetze immer selber. Aber die Gesetze macht Gott. Also wenn ich mal hier in Deutschland vor einem Gericht stehe, das geht ja auch nicht, dass ich den Richter sage, also ich lege jetzt mal fest, was hier Recht und Ordnung ist. Ich schreibe jetzt die Gesetze mal und sie halten sich danach. Ich sage auch, was die Strafe zu sein hatte. Und ich lege auch fest, dass das schlimm oder nicht so schlimm ist. Und ich bin nicht so. So ist der Mensch. Aber Gott ist eben ein heilig gerechter Gott. Und er setzt die Maßstäbe der Heiligkeit und der Gerechtigkeit. Und er sagt, diese Welt ist voller Verrat und Rebellion und Korruption. Der Mensch, der sich aus dem Gefüge der gottgewollten Schöpfung herausstiehlt, der begeht Verrat am Heiligsten. Denn Gott sagt, alle Menschen gehören mir. Der rebelliert gegen Gott, vergiss deine Kleinschummelei mit dem Finanzamt, der rebelliert gegen seinen Schöpfer, der ihn gemacht hat, um eine Bestimmung zu haben zu Gott hin. Er rebelliert. Das ist Korruption gegen die Heiligkeit Gottes. Und deswegen sagt Gott am Anfang, dem Adam, an dem Tage, wo du dich gegen mich entscheidest, wirst du des Todes sterben. Dann kehrt der Tod ein in diese Schöpfung. Und der Tod gebiert immer wieder Tod, immer und überall. Ich wollte mit dem Auto fahren, dachte ich, nee, fährst mit dem Fahrrad. Und ich habe es überhaupt nicht bereut. Ich bin durch diese traumhaft schönen Blütenbäume gefahren, zwischen Malchen und Eberstadt. Ein Traum. Das hat so ein Stück Himmlisches an sich. Und ich dachte, wie schön. In mir fing es an, richtig zu jubeln und zu freuen. Und dann kommt so ein Schatten und sagt, oh, aber wir Menschen, wir gebären in dieser wunderschönen Schöpfung. Tod auf Tod, Zerstörung auf Zerstörung. Wir machen kaputt. Und dazwischen schreien es die Spatzen von den Dächern. Die ganze Welt ist gefährdet, weil der Mensch sie kaputt macht. Der Tod gebiert überall und immer Tod. Und wenn wir uns fragen, warum lief Gott so viel Leid zu? Natürlich fragen wir das, ist auch menschlich und gut. Aber wenn wir fragen, warum lässt Gott so viel Heil zu? Er sagte es, an dem Tage wirst du des Todes sterben. Und wenn der Tod mal einkehrt, gebiert der Tod immer nur den Tod. Das sind Symptome des Todes, des geistlichen Todes, die wir sehen, wo wir so erschrecken darüber, was geht in dieser Welt vor. Der Tod. Nun sagt dieser Text, es gibt keine sanfte Lösung. Die würden wir gerne einfordern von Gott, also mein Auge zudrücken. Und warum hat er uns überhaupt so gemacht? Und er soll uns doch anders helfen. Es gibt keine sanfte Lösung. Und deswegen in diesem gleichnishaften und doch wahren, in dieser Begebenheit, muss der jammernde, wir können uns ja gar nicht vorstellen, was in dem Vater vorgegangen ist. Der hat ja Jahrzehnte auf diesen Sohn gewartet. Und das allerlebensfernste, das liebesfernste aus seiner Sicht war, dass er seinen eigenen Sohn mit dem Geht gar nicht. Was geht in dem Vater vor? Es gibt keine sanfte Lösung. Und die Lösung heißt tatsächlich, es muss wieder ausgerichtet werden, also Gericht. Und Gericht ist nicht wie im Kino, dass wir da gucken und irgendeinen Film angucken, so einen Weltuntergangsfilm, sondern Gericht, das sind all die Spuren des Todes, die diese Welt aufweist und die wir beobachten und sagen, wie kann das sein? Isaak, was sage ich mal, ist wie auch die geschaffene Menschheit Gottes. Es ist sein Werk. Es ist sein Wunderwerk, die Menschheit. Es ist seine Krönung. Es ist seine Vision. Es ist seine Herzensregung, die Menschheit. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Ein Spiegelbild. Und zuletzt wird sich herausstellen, alles andere, und der Kosmos ist dermaßen gewaltig, aber alles andere ist Beiwerk. Die Galaxien, die Sterne, Berge, die Welten, alles ist Beiwerk. Aber bleiben tut der Mensch, weil er geschaffen ist für Gott. Das ist sein tiefster Herzenswunsch, seine Vision, seine Herzensregung. Isaak. Menschheit ist der Isaak Gottes. Es ist seine Menschheit. Und damit haben wir auf einmal einen leidenden Gott. Er leidet an seiner Liebe zu diesem Isaak, seiner Menschheit. Er leidet an seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit, weil die sich selbst einfordert. Der Sohn muss, es muss ein Opfer geschaffen werden, gemacht werden, um das wieder auszurichten. Er leidet an seinem Shalom, seinem Frieden. Er leidet an seiner Freude. Und dann hier die Lösung. Der Vater tut es, er vollbringt es, aber mit einer Stellvertretung. Mit einer Stellvertretung. Er schont den geliebten Isaak. Er verschont seine geliebte Menschheit mit einem ausersehenen Opfer. Und das ist er selbst geworden. Es gibt so eine alte Geschichte, weiß nicht, ob sie stimmt, wahrscheinlich eher nicht, aber erzählt man halt so, dass irgendein Hunnengeneral oder Hunnenkönig, es gab irgendein Leck in seiner Runde der Leute, die ihm vertraut waren, die dann immer Geheimnisse in das rausgetragen haben. Und er sagte, wer das war, der ist des Todes. Zum Schluss hat sich herausgestellt, es war sein eigener Sohn. Und sein Wort galt, er hätte den Sohn quasi töten lassen müssen. Und hat dann scheinbar gesagt, dann nehmt mich und tötet mich für ihn. Ich trage die Strafe. Ich weiß nicht, ob das Ding stimmt, aber das ist jedenfalls die Geschichte Gottes und bei ihm stimmt's. Das ist das Großartige. Bei ihm stimmt's. So hat er's gemacht. Das ist die Lösung für das gewaltige Problem, dass der Tod immer den Tod gebiert und das Leben zerfrisst auf dieser Welt und die Liebe zerfrisst und die Hoffnung und den Frieden und alles geht kaputt in dieser schönen geschaffenen Welt Gottes durch den Tod, der eingekehrt ist. Und die Lösung ist er selber. Er hat sich ein Opferlamm ersehen, und das ist Christus. Es ist die Gerechtigkeit wiederhergestellt, der Heiligkeit Genüge getan. Die Liebe kann wieder fließen von Gott zu seinem Geschöpf und zurück, und der Frieden ist auch wiederhergestellt. Isaak hat keinen Anteil an der Erlösung übrigens, kein Anteil. Isaak konnte gar nichts tun, gar nichts. Und das müssen wir verstehen, Gott hat es ganz, ganz selber gemacht. Wir neigen dazu, dann doch noch irgendetwas dazu tun zu müssen, zu dieser Erlösung. Nein, wir sind die Gebundenen, die hätten ins Gericht müssen. Wir sind völlig unfähig, was beizutragen. Gott hat sich ein anderes Opfer ersehen und das ist zu 100% perfekt ausreichend. Ja, nicht anfangen im Glauben selber auch noch mit zu erlösen. So diese moralische Identität, die wir alle haben, die will das so ein bisschen noch dazu. Lieber Gott, ist ja nicht ganz so, ich mach nur ein bisschen. Das ist wirklich, nein, Isaak lag gebunden da, der konnte gar nichts. Wir liegen gebunden da, wir werden erlöst und zwar zu 100% und nicht zu 99%. Dann würde alles schon nicht mehr stimmen. Zu 100% meint Jesus, wenn er sagt, es ist vollbracht. Und der Jammer des Vaters löst sich auf in einer jubelnden Freude. Also Freude im Himmel, darum geht es ja manchmal in der Bibel. Ich kann mir ja, sorry, der Mensch, das kann ich, kann mir das ein bisschen vorstellen, wie der ganze Himmel, die Heerscharen der Engel und Erzengel den Atem angehalten haben, 3 Tage lang. Was geschieht um alles in der Welt mit dem Herrn aller Herren und König aller Königinnen? Was machen die? Was lässt der mit sich machen? Und nach 3 Tagen, der Jubel. Jubelausbruch im Himmel. Das ist Ostern, darauf gehen wir zu. Wunderbar. Also bleibt übrig, Isaak wurde zum gesegnet, um Segensträger zu sein. Daraus wurde der große Segen, nur deswegen sitzen wir da heute Morgen und Millionen andere. Segen über die Welt als Frucht dieser Geschichte. Und alle, die daran teilhaben, werden zum Segensträger der Liebe, der Gerechtigkeit Gottes, der Gnade und eben des Segens des Himmels und auf Erden. Also schon eine großartige Geschichte, sage ich mal. Liebe, haben wir gesagt am Anfang, wirkt sich hier aus in Gericht, Gnade und Segen. 3 Komponenten eines Gottes, der sich teils geoffenbart hat, teils verborgen bleibt, teils so halbwegs verständlich ist, aber doch für jeden die richtige Färbung hat. 3 Farben geben 1,2 Millionen Färbungen, Nuancierung. Und Gott hat das Richtige, die richtige Färbung für dich und für mich. Aber hinter allem steht das große Werk, der Tod, der nur den Tod gebieren kann. Das Leben gebiert Leben. Christus ist unser Leben. Und er gebiert immer Leben und die vielen Facetten des Lebens. Und wenn das kein Grund zum Danken ist, dann erzähl mir mal, was dann. Also, was ein Evangelium, was eine Botschaft, was ein Akt, was eine Spannung, was eine Lösung, Erlösung, die daraus gekommen ist. Also mit dieser Segensbotschaft gehen wir in die nächsten Tage und Wochen und bleiben bis am letzten Tage unseres Lebens dabei. Amen.